Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei unserem Care in Action Podcast. Ich freue mich über unseren heutigen Gast ganz besonders. Herzlich willkommen bei Care, Herr Professor Novak.
Freut mich.
Und bevor wir in unser Gespräch einsteigen, möchte ich Herrn Professor Novak vorstellen. Professor Manfred Novak ist Jurist und Menschenrechtsexperte. Von 2004 bis 2010 war er als Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter tätig. Er war wissenschaftlicher Leiter im Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte und Richter der Menschenrechtskammer von Bosnien und Herzegowina. Derzeit ist Professor Novak Generalsekretär des Global Campus of Human Rights in Venedig und wissenschaftlicher Leiter des Vienna Master of Arts in Applied Human Rights an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Er setzt sich für Menschenrechte in verschiedenen Ländern ein, in denen Menschen gefoltert und misshandelt werden. Und das ist auch der Grund, warum ich so stolz bin, dass Sie sich heute für Care Österreich Zeit nehmen. Denn auch in den zahlreichen Projekten von Care spielen die Menschenrechte weltweit, nicht nur bei Care Österreich, Care ist eine globale Organisation, eine enorme Rolle. Voriges Jahr war ja so ein Jubiläum eigentlich, 75 Jahre allgemeine Deklaration der Menschenrechte im Jahr 1948. Ich meine, ich habe es leicht wahrgenommen, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man das stärker wahrnimmt. Ist es nicht mehr so wichtig oder habe es einfach nur ich nicht genug bemerkt, dieses eigentlich doch große Jubiläum?
Ich glaube schon, dass letztes Jahr sowohl 75 Jahre der Universellen Erklärung der Menschenrechte als auch 30 Jahre der Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte doch zu vielen Events in Genf, auch in Wien. Wir haben mehrere Veranstaltungen in Wien gehabt, in Brüssel, in vielen Ländern der Welt stattgefunden haben. Aber die Situation heute sieht so schlecht aus, dass man nicht sagen kann, wir feiern jetzt die universelle Erklärung der Menschenrechte, sondern wir nehmen sie zum Anlass, um wieder mal auf die schlechte Situation hinzuweisen und zu sagen, wir brauchen eine Wende, wir brauchen eine grundsätzliche Neuorientierung der internationalen Politik und das bedeutet natürlich auch der Menschenrechte.
Diese Idee der Menschenrechte ist ja eine universelle und geht also davon aus, dass alle Menschen gleich sind. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass schon zu meinen universitären Zeiten, wie wir über dieses Thema gesprochen haben, auch immer eine Debatte vorhanden war und die gibt es ja bis heute und die hat heute noch ganz andere Ausprägungen, dass die Universalität durchaus in Frage gestellt wird. Weil 1948, es war die Zeit, in der auch Care gegründet wurde, es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Care war ja dann auch Teil des Marshallplans, die Care-Pakete. Es war nicht nur reiner Altruismus, das helfen wollen, sondern es war auch eine Wiederherstellung nicht nur der Gesellschaften, sondern letztendlich auch der globalen Märkte, die da vor sich gegangen ist. Und man hat schon zu meinen Studienzeiten gehört, na ja, waren die Vertreter der sogenannten südlichen Länder, waren die genug daran beteiligt an der allgemeinen Menschenrechtserklärung? Und gilt das wirklich überall? Und weil Sie angesprochen haben, gerade 1993 auf der Wiener Menschenrechtskonferenz hat man ja da auch einen großen Anlauf genommen, um diese Universalität noch einmal sehr stark zu betonen, oder?
Ja, die Menschenrechte sind das einzige universell anerkannte Wertesystem der Gegenwart, das bei der Gründung der Vereinten Nationen natürlich viele heutige Staaten in Afrika und Asien noch unter kolonialer Herrschaft standen, ist ein Faktum, aber das nimmt nicht weg, dass an der Ausarbeitung der universellen Erklärung der Menschenrechte eben nicht nur europäische Staaten teilgenommen haben, sondern sehr wohl sehr viele lateinamerikanische Staaten, es waren auch Ägypten oder Südafrika, Saudi-Arabien, China, aber vor allem auch der gesamte sowjetische Block. Das heißt, wenn heute behauptet wird, die universelle Erklärung wäre ein westliches Konstrukt, ist das völliger Unsinn. Es war eine wirkliche Synthese zwischen den damals beiden herrschenden Menschenrechtskonzepten, eben dem klassisch bürgerlich-westlichen System der bürgerlichen und politischen Rechte, aber auch der Antithese, nämlich dem sozialistischen System der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Rechte. Und dass es damals gelungen ist, eine Synthese zwischen diesen beiden sehr, sehr antagonistischen Konzepten zu schaffen, war nur dem antifaschistischen Konsens der Zeit nach dem Holocaust und zwei Weltkriegen, der Weltwirtschaftskrise, geschuldet. Das ist dann im Kalten Krieg schon wieder ein bisschen zerbrochen, wo die Vereinigten Staaten vor allem dann immer gesagt haben, ja, die eigentlichen Menschenrechte sind nur unsere bürgerlichen, die anderen sind ja keine wirklichen. Und die Sowjetunion hat eigentlich dasselbe gesagt. Zuerst braucht man Recht auf Nahrung und Recht auf Bildung, und dann kann man sich den Luxus der bürgerlichen und politischen Rechte leisten. Zum Zweiten haben die Menschenrechte ja mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, dass die afrikanischen und asiatischen Staaten damals in einer vergleichsweise friedlichen Art und Weise ihre Unabhängigkeit von den westlichen Kolonialmächten sich erkämpft haben. Also das war eine der großen Errungenschaften eben der Universalität der Menschenrechte, dass die westlichen Kolonialmächte es nicht mehr geschafft haben, diese Kolonien weiter zu behalten. Und das zeigt sich auch, dass die universelle Erklärung in viele Verfassungen der jungen afrikanischen Staaten eingegangen ist. Das ist das am meisten übersetzte Dokument in der Geschichte der Menschheit. Das heißt, es kann an der Universalität kein ernstlicher Zweifel erhoben werden, wenn bestimmte Menschen sagen, das sind ja gar nicht wirklich universelle, sondern westliche Werte, dann haben sie immer einen politischen Grund. Sie stellen sich nicht dagegen, dass es westliche Werte ist, sondern sie wollen, dass sie nicht für ihre schlechte menschenrechtliche Situation kritisiert werden. Aber das ist was völlig anderes.
Oder sie wollen sie anders interpretieren. Das heißt, diejenigen Stimmen, die es ja gibt, und ich habe auch innerhalb von CARE schon teilweise wirklich Diskussionen manchmal geführt, ob wir das so sehen oder ob das andere auch so sehen und wie stark das kulturelle Setting halt dann auch einen Einfluss hat. Da kann man dann schon davon ausgehen, dass teilweise ein bisschen Unwissenheit da ist und auch teilweise immer eine Agenda damit verbunden ist, oder?
Es ist immer eine Agenda damit verbunden, das unterschiedliche Interpretieren nehme ich sehr gelassen. Es ist ja nicht nur so, dass die Vereinten Nationen Menschenrechte geschaffen haben, sondern alle größeren regionalen Organisationen, die Organisation der amerikanischen Staaten, hat amerikanische Menschenrechtskonvention und so weiter, die sehr ähnlich ist mit der europäischen Menschenrechtskonvention. Die Afrikaner haben das kollektive Bewusstsein hineingebracht, also afrikanische Charta der Rechte der Menschen und Völker. Und dann haben auch sogar die arabischen Staaten, die immer am stärksten sich über die Menschenrechte aufregen, haben eine eigene arabische Charta. Wenn man sich die anschaut, ist die nicht so viel anders. Die haben halt ein bisschen den arabischen Nationalismus drinnen. Die ASEAN-Staaten, also die südostasiatischen Staaten, haben auch eine eigene Menschenrechtserklärung. Also da gibt's keine alternativen Konzepte. Die sind alle sehr, sehr ähnlich. Es wird nur halt einfach immer so getan, als wäre der Westen derjenige, der jetzt die Menschenrechte allen anderen oktroyiert. Punkt zwei, in der Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte haben wir gehofft, dass diese unsägliche Debatte endlich zu Ende kommt, weil hier wurde von allen damals 171 Staaten einvernehmlich nicht nur die Universalität aller Menschenrechte ausdrücklich nochmals bekräftigt, sondern auch eben die Unteilbarkeit, Gleichheit, Interdependenz aller Menschenrechte und damit auch gesagt, die wirtschaftlich-sozialen, kulturellen und kollektiven Rechte sind ebenso wichtig wie die bürgerlichen und politischen Rechte. Das heißt, es war so ein Kompromiss. Der Süden wollte diese Gleichheit aller Menschenrechte, der Norden wollte die Universalität, und man hat ausdrücklich noch hineingeschrieben, aber Universalität heißt ja nicht, dass es in jedem Land ganz genau gleich ist. Die Gleichheit von Mann und Frau ist ein ganz wesentliches Menschenrecht, aber da gibt es natürlich gewisse Unterschiede zwischen Schweden und Saudi-Arabien. Aber es gibt so einen Core Content, so ein Minimum, das muss auch Saudi-Arabien einhalten.
Also quasi die Minimumstandards sind die globalen, die alle einhalten.
Genau.
Ja. Und das hat man aber 1993 schon heftig diskutiert. Das ist also eine Debatte, die uns eigentlich bis heute begleitet und das immer wieder aufflammt und ich würde fast sagen, manchmal auch instrumentalisiert wird in verschiedenen Diskursen. Und weil es gerade gut passt, der Dalai Lama hat in Wien gesprochen, 1993, habe ich ein kleines Zitat vorbereitet. Er sagte damals, anlässlich der Wiener Menschenrechtskonferenz, as far as human rights are concerned, whether Easterner or Westerner, Southerner or Northerner, white or black or yellow, no matter. All individual human beings have the same rights from birth to death. We are all the same. Das war 1993 der Dalai Lama. Und um uns in die Gegenwart zu bringen, habe ich auch ein Zitat vom Herrn Emmanuel Macron herausgesucht, der im September 2022 bei der UN-Vollversammlung ein Zitat aus seiner Rede gesagt hat, the risk that we are now facing is that of a new partitioning of the world. Das heißt, das, was wir jetzt andiskutiert haben, der Bogen schlägt sich bis heute und wir sind natürlich als Organisation äußern wir uns nicht politisch, aber so viel kann ich schon sagen, dass es mir schon sehr stark auffällt, dass in Europa allgemein sehr gerne auch beim Diskussionen über das Recht auf Asyl und diese ganzen Fundamentalrechte, die jetzt Teilen der Bevölkerung mehr oder weniger zu schaffen haben, machen. Ich rede gerade vom Artikel 13, 14, 15 in Wirklichkeit, wo man also sehr wohl Instrumentalisierungen sieht und es wirklich Stimmen gibt aus verschiedenen Lagern, die also meinen, das müsste man halt überarbeiten.
Darf ich zum Dalai Lama noch ein kleines Bonmot hinzufügen?
Gehen nochmal nach 93.
Wir haben ja damals, also wir heißt die Vereinten Nationen und die österreichische Regierung als Gastgeberstaat, alle Nobelpreisträger und Trägerinnen, die damals gelebt haben, eingeladen. Darunter auch den Dalai Lama und den Herrn Arafat. Und ich war ja zuständig für die Koordinierung von mehr als 1500 nichtstaatlichen Organisationen bei der Weltkonferenz. Wir waren im Austria Center im untersten Stock untergebracht mit mehr als 3000 Delegierten. Und China hat sich massiv dagegen gestellt, dass der Dalai Lama ins Austria Center kommt. Wir haben ihn eingeladen für unsere Konferenz und ich habe also wahrscheinlich mehr Zeit verwendet, den Dalai Lama irgendwie ins Austria Center zu bringen und den Arafat als für viele andere Dinge. Er ist auch kurz gekommen, aber am Schluss kann ich mich noch gut erinnern, wie ich mit dem Regenschirm mit ihm gegangen bin, hinüber zum Amnesty-Zelt, das auf der Donauinsel war, weil dort konnte niemand was reinreden und er hat dann dort diese Rede gehalten, aus der Sie jetzt auch zitiert haben. Und letztlich war das ein voller Erfolg, weil das für die chinesische Regierung ein Public Relation Disaster war. Also er hat so viel mehr mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen durch diesen ganzen Streit, darf er jetzt kommen oder nicht. Und seitdem sind wir auch ein bisschen befreundet. Ich habe ihn in Dharamsala besucht und so weiter, auch für Tibet und das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes, ein Gutachten geschrieben etc. Aber zurück zu der eigentlichen Frage. Wir sind heute in einer sehr schwierigen Lage, nicht weil die Menschenrechte an sich jetzt in Frage gestellt sind, sondern weil zunehmlich antidemokratische Kräfte wirklich jetzt Dinge herauspicken und sagen, also gewisse Rechte sind nicht mehr zeitgemäß, insbesondere natürlich das Asylrecht, Migration, aber auch bis dahin so weit gehen, zu sagen, Österreich müsste der Europäische Menschenrechtskonvention aufkündigen, ohne überhaupt nachzudenken, was das denn bedeuten würde. Also das sind schon sehr, sehr negative Tendenzen, die mir große Sorge machen, wenn dann wirklich von Politikern und Politikerinnen in Österreich, aber auch in Deutschland und so weiter, also so offen eigentlich gegen die Menschenrechte polarisiert wird. Das Gleiche haben wir ja im Vereinigten Königreich erlebt. Also, dass es überhaupt zum Brexit kam, war zum Teil einfach einem Missverständnis geschuldet, weil die meisten Briten nicht unterscheiden können zwischen der Europäischen Union und dem Europarat und halt, wir wollen nicht fremdbestimmt sein. Und damit haben sie eigentlich primär den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gemeint. Und die Briten haben ja auch gewisse Probleme und haben Urteile des Europäischen Gerichtshofs ganz offiziell nicht befolgt.
Ja. Deshalb habe ich auch meine Frage bewusst so gefasst, dass ich Sie gefragt habe, das sieht man ja nicht nur bei uns.
Ja.
Das wäre ja viel zu kurz gegriffen. Und Österreich ist zwar schön und nimmt sich sehr wichtig, aber so bedeutsam sind wir dann in der Welt auch nicht. Das heißt, es ist schon etwas, was man in Europa eigentlich sehr stark sieht und was mir offen gestanden auch ein bisschen Angst macht, weil das waren doch Dinge, die eigentlich nicht verhandelbar waren. Und kann ich jetzt auswendig zitieren, weil da hatte ich das Privileg, ihn schon zweimal zu interviewen. Der Autor Hasnain Kasim hat eben pakistanische Wurzeln und ist ein ganz arrivierter Journalist und sagt, also Menschenrechte sind nicht verhandelbar und Punkt. Und ihm ist vollkommen wurscht, wer aus welcher Ecke was darüber sagt. Das ist für ihn nicht verhandelbar. Das ist unantastbar. Beim Brexit hat ja nicht nur die Unkenntnis, das sind ja nicht nur die Menschen bitte in Großbritannien, das ist ja überall, dass mir vorkommt, dass sehr viele Dinge gar nicht mehr so genau angeschaut werden. Man schaut ein bisschen und dann passt das schon. Ich habe keine Abneigung oder Fundamentalkritik jetzt gegen die sozialen Medien, aber ich glaube schon, dass das sehr viel wahnsinnig verkürzt hat und sehr viel auch wirklich Falschinformationen verbreitet. Und der Brexit wurde auch so durchgeboxt, weil die sozialen Medien, also weil wahnsinnig viel Werbung auf den sozialen Medien dazu geschalten wurde. Also für das Schlechte passiert das wahnsinnig viel, aber für die guten Dinge ist es unheimlich schwer, dass man die in einer großen Ordnung, sei es jetzt humanitäre Katastrophe vielleicht sogar noch leichter, wie wir schon in unserem Vorgespräch gesagt haben. Aber das Thema Menschenrechte wird da jetzt nicht wahnsinnig lanciert auf den sozialen Medien.
Ich würde das differenziert sehen. Zum einen glaube ich schon, dass die sozialen Medien ganz, ganz wesentlich sind, um Leute zu mobilisieren. Also der arabische Frühling ohne soziale Medien wäre undenkbar gewesen, dass heute überhaupt es noch eine Opposition in der Russischen Föderation gibt, läuft faktisch nur mehr über die sozialen Medien ab. Das heißt, oder auch Fridays for Future, dass das so schnell so eine große Massenbewegung oder Black Lives Matter und so weiter geworden ist einfach nur den sozialen Medien zu verdanken, die einfach unheimlich schnell Menschen vernetzen. Also ich sehe es ja mal im Prinzip positiv. Denken Sie an den Iran, die iranischen Frauen, absolut, die unheimlich mutig sind und sich eben dadurch, dass sie vernetzt sind, eine größere Bewegung sind, die man nicht so leicht zerschlagen kann. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viel Hass in den sozialen Medien und natürlich auch Vereinfachungen, Fake News, falsche Inhalte. Und das ist eine der großen Herausforderungen der menschenrechtlichen Regulierung. Wie sehr kann oder muss ich eingreifen in soziale Medien? Und das heißt natürlich auch in die großen IT-Konzerne, um hier zu sagen, also Hass hat in den sozialen Medien nichts verloren. Denken Sie nur an Alexander Föderl-Schmidt, was da alles passiert ist und so, was da vor allem an Frauenfeindlichkeit, an Feindlichkeit gegenüber der LGBTIQ-Community und so weiter. Das ist, und das geht so schnell und man kann sich nicht wehren dagegen.
Es bräuchte eine Moderation.
Genau, es bräuchte eine Moderation, es bräuchte auch viel, viel klarere Spielregeln und auch Verbote. Man muss viel schneller eingreifen, wenn wirklich solche Hasspostings gemacht werden. Das ist wie in den traditionellen Medien, das ist auch strafrechtlich, medienrechtlich zu verfolgen. Also ich sehe das wirklich in beiderlei Hinsicht, aber ich sehe den Einfluss der sozialen Medien auf die Vereinfachung des Diskurses und die Polarisierung der Menschen. Man ist nur mehr in der jeweils eigenen Bubble und bestätigt sich immer wieder in dem, ob man jetzt auf X, Twitter oder Telegram oder wo immer ist. Das ist ganz egal.
Oder? Genau.
TikTok ist jetzt auch einfach unglaublich, wie sehr das junge Menschen anspricht. Und die aber dann nur mehr in diesen Dingen denken und nicht mehr heraus. Wir reden viel zu wenig miteinander. Und das zeigt sich dann auch im gesamten politischen Diskurs, dass eben auch bestimmte Parteien einfach nur mehr in ihrer Bubble miteinander reden, sich selbst bestärken und man den für die Demokratie lebenswichtigen Diskurs mit den anderen Parteien. Die anderen Parteien sind politische Gegner. Das waren sie immer. Heute sind sie Feinde. Mhm. Und das ist gefährlich. Das kommt einfach auch durch die, ich würde mal sagen, den Neoliberalismus, also die, dass der Kapitalismus überall eigentlich die Regeln vorgibt. Und im Kapitalismus ist es natürlich der Konkurrent ist nicht nur Konkurrent, sondern den muss ich vernichten. Entweder eine feindliche Übernahme oder ich muss ihn vom Markt verdrängen. Und diese Logik hat sich leider auch in den politischen Diskurs sehr, sehr stark eingepflanzt.
Aber dabei basiert ja eigentlich das ganze Prinzip der Menschenrechte und letztendlich auch der Demokratie doch auf Kompromiss.
Genau.
Und wie schließt man Kompromisse? Indem man miteinander redet und natürlich schon Gegnerschaft hat. Aber ich habe das auch in Vorbereitung ein paar Mal bei Ihnen gelesen und auch gehört, weil ich mir alles angeschaut, dass Sie davon sprechen, dass heute der politische Gegner eher als Feind denn als Gegner gesehen wird. Und wir sehen ja auch jetzt, es wird auf der Welt so viel gewählt im heutigen Jahr wie kaum zuvor, darunter auch in Österreich. Und man hört ja durchaus auch hier schon Stimmen, die mahnen, man sollte so miteinander reden bis Herbst, dass man dann nachher noch eine Koalition bilden kann, ja. Und nicht alle Grenzen dabei überschreiten. Apropos Grenzen überschreiten, Sie sind ja da wirklich ein totaler Kenner auch der Vereinten Nationen. Wenn Sie heute hören, wir wissen, wir haben jetzt zwei Kriege vor Europa, also die Ukraine und auch im Zuge nach dem Terroranschlag auf Israel, den Kehr zutiefst verurteilt. Wir fordern auch die Freilassung der Geiseln sowie einen Waffenstillstand und Zugang vor allem, dass man nach Gaza überhaupt humanitäre Hilfe leisten kann. Aber vielleicht wieder meine subjektive Beobachtung. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass nicht nur erst anhand dieser Krisen, dass eine Institution wie die Vereinten Nationen, das erodiert ein bisschen, oder? Nicht nur da, sondern das hat man schon gesehen unter dem Trump, unter der Präsidentschaft, unter der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten von Amerika gerne ihre Beiträge nicht zahlen und halt einer der großen Beitragszahler sind. Also das wackelt schon ein bisschen, oder?
Ja, der gesamte Multilateralismus ist in Gefahr. Eigentlich die gesamte Friedensarchitektur, die von den Vereinten Nationen, aber auch vom Europarat, von der Europäischen Union, von vielen Organisationen in Reaktion auf Weltwirtschaftskrise, zwei Weltkriege bis hin zum Holocaust, Aufstieg des Faschismus, geschaffen wurden. Mhm. Und die beruht zum einen, dass zum ersten Mal der Krieg, der Angriffskrieg verboten wurde in der UNO-Satzung, zum zweiten auf Entwicklung und Prosperität, Armutsbekämpfung und zum dritten auf Menschenrechten. Das sind die drei wesentlichen Säulen der UNO, aber das gilt genauso für die regionalen Organisationen. Alles das zerbröckelt. Und das macht mir sehr, sehr große Sorgen. Das hat vielerlei Ursachen. Ich sehe nach wie vor, dass das Ende des Kalten Krieges eine unglaubliche Möglichkeit geschaffen hat, jetzt diese Post-World War II-Architektur auch wirklich in die Praxis umzusetzen, weil der Kalte Krieg hat einfach sehr, sehr gelähmt.
Und die Welt geteilt.
Und die Welt geteilt in Einflusssphären in Afrika, in Asien. Entweder war es Sowjetunion oder was war die Vereinigten Staaten. Jetzt plötzlich kann mich noch gut erinnern, mit der Ron und Gorbatschow haben von dem gemeinsamen europäischen Haus gesprochen. Also auch Russland war wirklich bereit, hier was Gemeinsames zu schaffen. Und ich glaube, dass hier leider der Westen und die USA vor allem sehr, sehr große Fehler gemacht haben, jetzt diese unipolare Welt. Wir sind die einzige verbliebene Supermacht, das Ende der Geschichte und so weiter. In Wirklichkeit wurde nicht der Sieg von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten über Diktatur und Polizeistaat und so weiter, sondern eigentlich nur mehr der Endsieg des Kapitalismus über den Kommunismus gefeiert wurde. Es war leider genau im selben Jahr, 1989, war nicht nur das Ende des Kalten Kriegs, sondern auch der Washington-Konsensus, wo die großen internationalen Finanzinstitutionen, Weltbank, Internationaler Währungsfonds, jetzt plötzlich von einem Tag zum anderen umgestiegen sind auf neoliberale Wirtschaftspolitik. Wir haben das in Europa gesehen und so weiter. Das heißt,
wichtigsten Strukturanpassungsprogramme.
Die Strukturanpassungsprogramme, die viele Länder zu Failed States gemacht haben, weil sie die ganzen, das Sozialabbau betrieben wurde und so weiter. Und gleichzeitig war 1989 auch noch die Erfindung des Internets. Also es ist alles diese drei zusammengekommen. Und dann natürlich, das Internet hat natürlich die Globalisierung massiv vorangetrieben, aber unter neoliberalen Gesichtspunkten. Und das sind die Probleme, mit denen wir heute zu kämpfen haben, leider. Dort müssen wir, glaube ich, ansetzen. Also wenn wir, und dann war natürlich 9/11, war ein Paradigmenwechsel. Und leider war halt damals Bush an der Regierung, der mit seinem globalen Krieg gegen den Terror, der ein völliger Unsinn ist, aber auch, und das war wirklich der größte Sündenfall, war, dass die Vereinigten Staaten mit dem Vereinigten Königreich 2003 Irak angegriffen haben. Das war der erste wirkliche Aggressionskrieg, der geführt wurde durch die NATO, durch diese beiden Staaten. Und dass man auch die Demütigung, die der Russischen Föderation zugefügt wurde, schon unter Jelzin, aber dann durchaus unter Putin, einfach dazu geführt hat, dass ein neuer russischer Nationalismus entstanden ist. Und das hätte man mit mehr Fingerspitzengefühl schon in den 90er Jahren oder frühen 2000er Jahren, wo es durchaus noch Möglichkeiten gegeben hätte, Russland in das europäische Konzert reinzubekommen. War ja auch im Gespräch.
Weil ich weiß, auch im Gespräch. Also jetzt nicht unmittelbare Beitrittsverhandlungen, aber es war mindest im Gespräch.
Es gab ja die Partnerschaft für den Frieden der NATO und Russland war ja, also wir haben ja im Kosovo oder in Bosnien-Herzegowina auch russische oder österreichische Soldaten, also nicht nur NATO-Soldaten, die Friedenssoldaten sind, die also den Wiederaufbau von Ländern nach einem Krieg oder nach ethnischen Säuberungen oder nach Genozid wieder in Gang bringen sollten. Das heißt, da wäre noch sehr viel möglich gewesen. Und in der Zwischenzeit hat sich das alles wahnsinnig verhärtet. Das heißt, alle multilateralen Organisationen sind eigentlich in der Krise. Die Vereinten Nationen massiv, aber auch die Europäische Union ist in der Krise. Die OSZE ist ohne dies mit ihrem Einstimmigkeitsprinzip eigentlich abgeschrieben. Der Europarat ist in der Krise. Also die Afrikanische Union, die Organisation amerikanischer Staaten. Also das heißt, wir haben eine Krise internationaler Organisationen. Das heißt nicht, dass wir die jetzt alle abschaffen sollten, weil die Menschen auch überhaupt nicht begreifen, was trotzdem die Vereinten Nationen noch alles machen. Sie sind nur nicht mehr wirklich imstande, Kriege zu verhindern, aber sie sind äußerst notwendig, um all die fürchterlichen Schäden nachher wieder zu reparieren, sei das durch das Flüchtlingshochkommissariat, sei das durch OCHA, die gesamte humanitäre Hilfe, wo viele Menschen sagen eigentlich, das ist nicht der Hauptgrund für die Vereinten Nationen. Sie sollen, wenn es einmal passiert, natürlich auch wieder Wiederaufbau leisten. Aber das Primäre ist, kriegerische Auseinandersetzungen und schwerste Menschenrechtsverletzungen zu verhüten, zu verhindern.
Und auch dann zu moderieren, wenn
und
es
dann,
passiert.
Genau, zu moderieren, dass das kollektive Sicherheitssystem war ja eine fantastische Überlegung des Sicherheitsrats, nur da der Grundfehler ist schwer ausmerzbar und das ist das Vetorecht der 5 Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Das ist völlig anachronistisch. Kofi Annan hat 2005 alles daran gesetzt, um die Mitgliedschaft zu erhöhen, dass also wesentliche Staaten wie Brasilien oder Südafrika oder Nigeria oder Indien in den Sicherheitsrat kommen als ständige Mitglieder. Aber dann muss man natürlich das Veto durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzen. Und das Zweite ist, dass es nie, das steht in der UNO-Satzung, nie zu einem stehenden UNO-Heer gekommen ist, also zu einem Militär, das kann jetzt eine schnelle Eingreiftruppe der Präventivgruppe sein, aber dass die UNO selbst Soldaten hat, die, wenn es brennt, auch sofort einsetzbar sind. Das wollten die großen Staaten nicht und das war ein großer Fehler. Also das wären für mich so die beiden Hauptschwachpunkte der Vereinten Nationen. Bei den internationalen Finanzinstitutionen würde ich einfach sagen, das ist noch viel einfacher. Die müssen einfach von ihrem neoliberalen Weg endlich abkommen und wieder zurück oder in eine andere Form eines globalen Wirtschaftssystems kommen. Ich glaube, die sind wahnsinnig wichtig für das Überleben von vielen armen Staaten, Schuldenreduktion und so weiter. Dasselbe gilt für die Welthandelsorganisation. Also ich würde nicht diese Organisationen abschaffen, aber sich grundlegend reformieren
und irgendwie auch neu aufstellen.
Und neu aufstellen.
Weil CARE ist ja immer sehr stolz darauf gewesen, dass wir unter UN-Mandat arbeiten. Wir sind eine der großen Organisationen, die in Partnerschaft mit den Vereinten Nationen eben humanitäre Hilfe leisten und wenn wo ein Krieg ausbricht, dann vor Ort sind und wirklich unmittelbar der Zivilbevölkerung helfen. Und was viele Menschen nicht wissen, ja, wer koordiniert denn das? Na, das koordiniert entweder der Staat oder die Vereinten Nationen. Ja. Der betreffende Staat oder die Vereinten Nationen und große Organisationen, die unter UN-Mandat arbeiten, wissen, dass es sehr wohl Sinn macht, wenn man Millionen von Menschen oft erreichen muss, dass das sehr gut koordiniert und abgestimmt ist. Weil helfen ist was gut Gemeintes, ist aber heute auch eine hochprofessionelle Sache, die nicht nur viel Geld braucht, sondern auch wirklich viel Wissen und viel Expertise, um eben jetzt, wie zum Beispiel in Gaza, ich sage es jedes Mal in den Interviews, man kann nicht 2 Millionen Menschen über einen längeren Zeitraum mit Wasserflaschen versorgen. Das ist unmöglich. Das heißt, es braucht die Verhandlungsebene, es braucht die Logistikebene und es braucht wirklich das Zusammenspiel großer Player, damit in Krisen schnell und vor allem humanitär und unter Einhaltung der Menschenrechte, das ist ja ein Riesen, das ist nicht ein Anliegen, sondern das sind die Guidelines, an die wir uns alle zu halten haben und das auch tun, um das schnell umzusetzen. Jetzt würde ich mit Ihnen, weil es wird immer gesagt, und das ist ja auch wirklich so, wir haben jetzt in Europa noch nie so eine lange Friedenszeit erlebt wie jetzt. Es wird so gesagt, dann haben wir jetzt vor unserer Tür 2 massive Kriege, ausgelöst durch unterschiedliche Initialzündungen. Und ich sage mir, was ist mit den Balkankriegen? Ist nicht wahr, dass wir in Europa 70, 80 Jahre keinen Krieg gehabt haben. Das stimmt einfach nicht, weil wir hatten die Balkankriege und die waren ja nicht gerade ohne Auswirkung. Also ich muss vielleicht jetzt unsachlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich schon sehr viel gesehen und sicher nicht so viel wie Sie. Aber wie ich in Srebrenica war, da muss ich ehrlich sagen, war ich sprachlos. Also das ist etwas, und ich war an so einem Gedenktag, wo die Familien da noch die nach den Knochen ihrer Angehörigen gesucht haben. Und das, also ich habe so etwas wirklich, also seither stört es mich, wenn gesagt wird, wir haben 70 Jahre, haben wir in Europa ja Frieden gehabt. Woher kommt dieser Narrativ? Wieso vergessen wir auch das?
Ich glaube, das muss man relativieren. Wenn jemand sagt, wir haben in Europa keine Kriege geführt, dann meinen diese Menschen entweder die Europäische Union, und das stimmt wirklich,
das stimmt,
innerhalb der Europäischen Union wurden keine Kriege geführt, oder den Europarat. Der Europarat ist die Gesamtorganisation Europas, aber zur Zeit, wo Jugoslawien zerfallen ist, war das noch eine westeuropäische Organisation. Die hat sich zwar sehr, sehr schnell geöffnet nach 1989, also zum Beispiel Ungarn und Polen wurden schon 1990 aufgenommen, aber Jugoslawien eben nicht, weil Jugoslawien eben im Krieg war, beziehungsweise ethnische Säuberungen. Das heißt, also auch im Europarat gab es bis vor kurzem keinerlei Kriege. Und insofern ist das schon richtig, dass wir haben damals noch zwischen eben dem Ostblock gesprochen, wobei ja Jugoslawien immer ein Non-Aligned State war, also eigentlich nicht Moskau treu, sondern eher in den Vereinten Nationen eben zu den Blockfreien gehört hat. Aber es war nicht Teil einer europäischen Organisation. Heute ist das anders. Wenn Sie sagen, vor den Türen Europas stimmt das ja nicht ganz, weil die Russische Föderation und die Ukraine waren beide Europaratsmitgliedstaaten, sind beide an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden, an das Statut des Europarates. Das sagt, nur demokratische Staaten, die rechtsstaatlich und menschenrechtlich sind, können Mitglied des Europarats werden. Und der Europarat hat ja sehr viel getan in den 90er Jahren, um die ex-kommunistischen Staaten möglichst schnell hereinzuholen, weil man gesagt hat, wenn sie Mitglied sind, dann sind sie auch gebunden an die Europäische Menschenrechtskonvention, die Antifolterkonvention und so weiter. Dann können wir sie leichter reformieren, als wenn sie draußen bleiben. Da gab es unterschiedliche Meinungen, Anreiz. Aber das war auch ein Anreiz. Ja. Das heißt also, wir haben zum ersten Mal, dass ein Europaratsstaat einen anderen angreift, das gab es noch nie. Und wir haben aber jetzt wiederum einen Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Das sind auch zwei Europaratsstaaten, die einen Krieg, also diese sogenannten Frozen Conflicts, die wir ja leider, und das ist schon sehr stark die Schuld der Russischen Föderation und des Wladimir Putin, wir haben einen Frozen Conflict in Abkhazien und Südossetien. Da gab es ja auch einen Krieg 2008 zwischen Russland und Georgien.
Flüchtlingslager, die bis heute stehen.
Es gibt eine ähnliche Situation in Moldawien, wo Russland Transnistrien besetzt. Ich habe all diese Gebiete besucht, der Sonderberichterstatter über Folter, und auch gesehen, wie dort die Menschenrechtssituation ist. Wir haben nach wie vor das ungelöste Problem Kosovo, weil eben Russland via Serbien eben den Kosovo nicht anerkennt. Wir haben auch noch, weil Sie von den Balkankriegen gesprochen haben und so, eigentlich eine sehr explosive Situation in Bosnien-Herzegowina mit Milorad Dodik, der eigentlich die Republika Srpska abspalten will von Bosnien-Herzegowina. Das wäre das endgültige Ende dessen, was wir mit dem Dayton-Friedensabkommen alles positiv erreicht haben. Das heißt, alles das sind so noch schwelende Konflikte, die natürlich Herrn Putin sehr, sehr gelegen kommen, weil er damit Europa ständig in Abhängigkeit und in Verunsicherung bringt, und dann natürlich noch mit Leuten wie Orban, die ihm dann noch zujubeln. Also das heißt, wir haben in Europa derzeit eine Situation, die viel gefährlicher ist als jemals seit der Gründung des Europarats im Jahr 1949. Also das ist schon eine neue Situation. Die Balkankriege waren leider genau zu einer Zeit, wo es die Europäische Union eigentlich noch nicht gab. Die ist ja erst 92 durch den Maastricht-Vertrag geschlossen worden. Also aus einer rein ökonomischen, den europäischen Gemeinschaften wurde dann eben die Europäische Union. Und dadurch gab es keine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Und die wesentlichen europäischen Staaten sind eigentlich wieder in ihre alten Allianzen aus dem 19. Jahrhundert. Erster Weltkrieg zurück, also die Briten und die Franzosen mit den Serben, die Deutschen mit den Kroaten. Und niemand war da für die Moslems, für die Bosniaken. Es war letztlich dann die Amerikaner, die gesagt haben, wir sind Weltpolizist in Somalia und im Irak und das ist eine europäische Sache, das sollen die Europäer selbst regeln, und die Europäer waren einfach unfähig oder unwillig, das zu tun. Und nur das ist der Grund, warum es letztlich zum Völkermord in Srebrenica gekommen ist, weil die EU noch nicht stark genug war, einer gemeinsamen Außenpolitik. Und letztlich ist es nur den Amerikanern zu verdanken, dass sie zuerst schon den kroatisch-bosniakischen Krieg im Washington Agreement 93, aber dann vor allem den großen Krieg und die ethnischen Säuberungen und den Völkermord 1995 mit dem Dayton-Friedensabkommen wirklich gelöst haben. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das so toll ist, aber damals fast die beste Möglichkeit, die es gab, um diesen fürchterlichen Krieg mit mehr als 100.000 Toten und der Hälfte der bosnischen Bevölkerung, die vertrieben wurde, davon über 1 Million Flüchtlinge und so weiter, wieder zu stabilisieren. Das war wirklich eine amerikanische Errungenschaft und das war wirklich kein Ruhmesblatt für die europäische
Absolut.
Politik.
Das größte CARE und das Gründungs-CARE ist ja auch CARE USA, ist bis heute, ist nicht unser Headquarter, weil wir sind eine Konföderation, aber es ist das größte CARE und besonders CARE Österreich, aber auch alle anderen, aber wir haben schon eine überaus enge Zusammenarbeit mit CARE USA. Und CARE Österreich arbeitet in Bosnien-Herzegowina seit vielen Jahren. Wir sind auch im Kosovo tätig. Wir haben ein ganz fantastisches Projekt, wo junge Leute, deren Eltern also den Krieg mitgemacht haben, wo junge Leute motiviert werden, quasi an ihrer eigenen Gesellschaft positiv mitzubauen. Und ich habe mit so vielen Jugendlichen sprechen können, die wirklich gesagt haben, mit meinen Eltern kann ich über den Krieg überhaupt nicht sprechen. Also das, was man oft hört aus dem Zweiten Weltkrieg oder sich vielleicht bei den Großeltern erinnert, dass sie da gar nichts dazu sagen wollten, das sehen wir jetzt wieder. Und wenn man sieht, wie lang das dauert, oder? Und wir haben ja noch nicht einmal den Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet, oder? Würde ich fast sagen, aus meiner bescheidenen Ansicht drauf. Und wenn man sieht, was sich jetzt abspielt, wo geht's hin? Ich würde gern positiv enden. Was ist Ihr Blick? Wie kommen wir aus dem Ganzen raus? Was können unsere Zuhörer und Zuhörer, was kann ich tun, wenn ich das alles höre? Außer jetzt zu sagen, okay, ich bin ein altruistischer Mensch, ich möchte humanitäre Arbeit unterstützen, ich spende an CARE. Kann ich darüber hinaus etwas tun?
Also wir, damit meine ich jetzt den Global Campus of Human Rights in Venedig, das ist ein Netzwerk von über 100 Universitäten weltweit. Wir haben 8 Masterprogramme in Lateinamerika, Afrika, Asien, der Zentralasien, der arabischen Welt und so weiter. Also wirklich ein globales Netzwerk, die größte Institution der Menschenrechtsbildung weltweit, auch sehr stark von der Europäischen Union gefördert. Wir haben das Jahr 2023 dazu verwendet, um zu sagen, wir brauchen wirklich eine Wende. Wir haben unsere größte Konferenz, die auch wiederum 75 Jahre Allgemeine Erklärung mit dem Volk der Türk, mit allen wesentlichen, wirklich den wichtigsten Menschenrechts, Leuten, die im Bereich der Menschenrechte an wichtiger Stelle sitzen, also ob das jetzt der Menschenrechtskommissarin des Europarates oder der Vereinten Nationen, die Präsidentin des Europäischen oder anderen regionalen Gerichtshofs, also wirklich, wir haben aus Afrika, Lateinamerika und so weiter die wirklich wesentlichen Personen zusammengeholt in eine Chatham House-Konferenz und haben die genannt Towards a New Era of Human Rights. Wir sind der Meinung, jetzt ist die Zeit gekommen, sich wieder auf die Menschenrechte zu besinnen und auf der Basis der Menschenrechte die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wirklich anzugehen. Das ist die Triple Planetary Crisis, also alles, was mit Biodiversität, Klimawandel, Verschmutzung zu tun hat, aber auch die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, aber natürlich auch die kriegerischen Auseinandersetzungen aus einer Menschenrechtsperspektive einen Neustart zu beginnen, weil die Menschenrechte ihre stärkste revolutionäre Kraft immer dann entwickelt haben, wenn es zu dermaßen unerträglichen Situationen gekommen ist, ob das jetzt die französische Revolution war und die Revolution gegen das Ancien Regime damals oder ob das sozialistische Revolutionen waren gegen den Manchester-Kapitalismus.
Also Bruchstellen in der
Menschheit. Oder eben der Beginn der Vereinten Nationen als Holocaust, als das ärgste Verbrechen der Menschheit. Und ich glaube sehr an die, trotz unserer derzeitigen politischen Kaste, trotzdem an die Rationalität der Menschen. Das heißt, wir sind an einem Punkt angekommen, wo es wirklich um das Überleben der Menschheit, des Planeten geht. Und ich glaube auch nicht, dass die derzeit Herrschenden so dumm sind, wirklich es auf einen dritten Weltkrieg, der dann nur ein Atomkrieg sein kann und der uns alle auslöschen könnte, ankommen zu lassen. Ich glaube, dass es da dann doch letztlich Mechanismen gibt, auch des Selbstüberlebens. Und ich glaube auch nicht, wir haben alle Warnungen bisher in den Wind geschlagen, dass die Klimakatastrophe auch imstande wäre, die Menschheit auszulöschen, sodass wir für unsere Kinder und zukünftigen Generationen kein lebenswertes Leben auf diesem Planeten mehr gewährleisten können. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, 5 vor 12 angekommen, wo wir einfach einsehen müssen, dass wir einen Neustart brauchen. Das ist leichter gesagt als getan, aber es ist möglich, es ist noch nicht zu spät. Und daher bin ich wirklich der Meinung, dass wir jetzt alles erdenklich Mögliche tun müssen. Wir müssen die Menschenrechte nicht neu erschaffen. Wir brauchen vielleicht ein paar neue Menschenrechte, Recht auf eine gesunde Umwelt und so weiter. Aber auf der Basis dieses universellen Wertesystems auch wieder eine lebenswerte Welt für uns alle zu schaffen. Daran glaube ich und dafür arbeite ich.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke unserem heutigen Gast, Professor Manfred Nowak. Ich hoffe, dass alle Beteiligten wirklich die Vernunft siegen lassen und dass auch eine Institution wie CARE, eine internationale Organisation, dazu beitragen kann, dass möglichst viele Menschen nachdenken können und wirklich vernünftig handeln können. Herr Professor, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche CARE viel Erfolg mit seiner wahnsinnig wichtigen Arbeit, die nicht nur eine humanitäre, sondern eben auch eine menschenrechtliche Arbeit ist.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.